Sie ist eine Instanz auf Social Media und Bookstagram. Initiatorin des Autorinnen-Sonntags, Buchbloggerin und Autorin. Stefan und ich dürfen ganz, ganz herzlich Justine Pust hier im Weltenwandler-Podcast begrüßen. Liebe Justine, so schön, dass du heute hier bist.
Hi, ich freue mich.
Dann auch gleich ein herzliches Willkommen von mir. Und wollen wir gleich anfangen. Justine, magst du uns kurz etwas über dich erzählen?
Ja, ich denke, die Randdaten wurden quasi schon genannt. Ich bin Buchbloggerin, Autorin und habe den Autorinnen-Sonntag auf Instagram ins Leben gerufen. Und ja, ansonsten trinke ich viel Kaffee und bin Hundemama.
Ja, dein Hund dürfen wir auch ganz oft immer auf Social Media sehen und euch Geschichten zusammen von euch erblicken. Justine, man kennt dich von Social Media. Du fällst ziemlich auf, nicht nur durch deine interessanten Inhalte, sondern auch durch dein Äußeres. Du hast blaue Haare, was ich mega geil finde. Erzähl mal kurz, wie lange hast du schon die blauen Haare und warum hast du dich dafür entschieden?
Tatsächlich war ich sehr, sehr lange Zeit rothaarig und bin dann so ins Pink gekommen und so ins Lila. Und dann habe ich mich ganz viel durchprobiert und bin jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren blauhaarig. Vielleicht, nee, sogar schon länger. Oh Gott, ich werde alt. Fast 9 Jahre sind es jetzt. Also lange.
Okay, und einfach aus, weil du Bock drauf hast.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, irgendwann war rothaarig mir dann doch zu langweilig. Und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, ich wäre ein kühler Typ. Was auch immer das bedeuten soll. Dann habe ich gedacht, naja, wenn ich kühl bin, dann wird es wohl blau sein.
Es steht dir auf jeden Fall mega gut. Erzähl uns doch mal, wie waren so deine Anfänge und so dein Weg als Bloggerin?
Tatsächlich fing das mit dem Bloggen an, weil ich als Autorin einen Blog gegründet habe vor, ich glaube, 12 Jahren und gemerkt habe, dass ich gar keinen Plan habe vom Schreiben und dann bin ich umgeswitcht auf, aber ich lese ganz schön viel. Und dann habe ich das eine ganze Weile gemacht und bin dann vor 2 Jahren, habe ich quasi alles, meine ganze Bloggerkarriere sozusagen neu gestartet und habe dann auf Bookstagram angefangen, genau.
Ah, das heißt, du hast vorher andere Kanäle bedient.
Genau, ich hatte ganz klassisch den Blog, wie man es so kennt, und war da aber mehr für mich und hatte eine Facebook-Seite, aber wir wissen ja alle, Facebook ist eigentlich, also man hat das noch, weil man es hat, aber mehr passiert da eigentlich auch nicht. Und genau, und dann war ich eigentlich nur privat auf Instagram und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich in die große glitzernde Welt von Bookstagram.
Aber das heißt, der Blog hatte jetzt damals auch schon das Thema Literatur.
Genau. Also da ging es eigentlich immer um Bücher. Ich habe mal einen ganz kurzen Ausflug in die Lifestyle-Blogger-Kultur gemacht, als ich anfing, mich vegetarisch und vegan zu ernähren. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass dieses Essen posten und über Sport reden nicht so gut klappt, wenn man lieber mit Chips auf dem Sofa sitzt.
Gutes Argument.
Du bist mir sympathisch.
Aber die meisten kennen dich ja, wie Rahel gerade schon gesagt hast, eher von dem AutorInnen-Sonntag. Magst du uns kurz erzählen, was genau das ist und wie es dazu kam, dass du diesen ins Leben gerufen hast?
Ja, der AutorInnen-Sonntag ist eine Mitmachaktion jeden Sonntag, wie der Name schon sagt, auf Bookstagram, inzwischen auch auf Twitter relativ aktiv. Und ich stelle jeden Samstag ein Thema vor, das ich vorher in meiner kleinen Autorinnen-Gang beschlossen habe mit den anderen. Also ich bin nicht mehr alleine, zum Glück. Und genau, das stellen wir einmal am Samstag vor und dann wird am Sonntag sozusagen der Beitrag gepostet. Oh Gott, ich verhedder mich in den Worten, es tut mir sehr leid.
Kennst du das?
Und alles, was man tun muss, ist im Prinzip, seine Meinung zu dem Thema zu äußern und den Hashtag Autor-Innen-Sonntag benutzen. Und dann ist man dabei. Und ich versuche immer, alle in der Story zu posten. Das klappt die ersten 100 Beiträge. Danach lässt Instagram mich leider nicht mehr. Genau. Wie ist es entstanden? Es war ein Zufall. Alle glauben immer, ich wäre totales Marketing-Genie. Bin ich nicht. Ich hatte einfach keine Ahnung von dem, was ich tue. Und habe gedacht, verdammt, wie kriege ich das jetzt hin, jeden Tag irgendwie oder jede Woche irgendwas dazu zu posten, dass ich eben nicht nur Bloggerin bin, sondern auch Autorin. Und dann habe ich gedacht, naja, dann nehme ich mir einen festen Tag, den Sonntag, und bediene unterschiedliche Themen, die vielleicht ganz interessant wären. Und habe auch da gemerkt, verdammt, ich habe gar keine Ahnung. Es gibt ja so Themen, von denen weiß man einfach nicht so viel, wenn man noch gar nicht so tief drinsteckt in der Literaturbranche. Und dann habe ich mir, oh Gott, Entschuldigung, dann habe ich mir Hilfe gesucht und habe ein paar Autorinnen angeschrieben und gefragt, ob die Bock haben, diese Aktion mit mir zusammen aufzuziehen. Und ja, das läuft jetzt seit 2 Jahren so.
Total krass. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein schönes Zeichen, wie du schon sagst, du hast das gar nicht gewollt am Anfang. Du hast es einfach gemacht, weil du halt Lust drauf hattest. Und genauso authentisch ist er, finde ich, heute immer noch.
Oh, danke schön. Das freut mich tatsächlich sehr. Ich freue mich auch, dass es noch so wächst. Also, dass noch immer mehr Leute, ich denke immer, langsam müssen doch alle die Schnauze voll davon haben. Aber nee, offenbar nicht. Und das ist echt schön.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass immer mehr mitmachen, ja?
Genau, also einerseits das und das andere, was ist auch noch das Phänomen, ich wage mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, aber von dir kenne ich zumindest als erste Autorin oder allgemein in der Bubble, wo ich es mitbekommen habe, aber mittlerweile gibt es ja auch verschiedene andere Aktionen, die das ähnliche System haben, an einem speziellen Tag über ein spezielles Thema zu sprechen. Aber ich finde, wie gesagt, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass du das vielleicht damals so ein bisschen ins Leben gerufen hast, zumindest in der Bubble.
Ich war bestimmt nicht die Erste, die diese Idee hatte. Und ich finde es auch immer ganz spannend, es gibt ja jetzt so viel. Es gibt den Büchermittwoch, es gibt den Self-Publisher Friday, es gibt den, da hört es schon auf, aber es gibt eigentlich jeden Wochentag was anderes. Ja. Genau. Ja. Und das ist auch immer ganz spannend, weil ich darauf tatsächlich auch ganz oft angesprochen werde, so nach dem Motto, oh, hast du gesehen, XY hat das und das gemacht, findest du das nicht ganz furchtbar? Und ich stehe immer da und denke mir, nein, warum denn? Ist doch cool, dann haben wir jeden Wochentag was anderes, was wir posten können und müssen uns nicht mehr groß überlegen, oh Gott, was mache ich denn jetzt heute, damit Absolut. Ich meinen Feed vollkriege. Also ich finde das auch tatsächlich ganz cool eigentlich, ja.
Ja. Was ich ja ganz toll finde an deinen Beiträgen und auch am Autorinnen-Sonntag ist, dass du nicht nur Wohlfühlthemen irgendwie thematisierst, ja? Was motiviert dich auch, politische oder gesellschaftliche Streitpunkte zu behandeln?
Ich denke, da spielt mein doch nicht unerhebliches Alter eine Rolle, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
Sag nicht, du bist jünger als ich.
Das eine ja. Ich weiß gar nicht so richtig, also es war natürlich immer Teil von mir und auch von meinem Kanal, dass ich auch mal Sachen anspreche, die mir auf die Eierstöcke gehen. Und das zieht sich im Autorinnen-Sonntag natürlich durch. In den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, ist es sogar noch ein bisschen intensiver geworden, dass ich mich zumindest zu einigen Themen ein bisschen stärker positioniere, was sicherlich auch mit meinem Studium zu tun hat. Ich studiere aktuell soziale Arbeit und arbeite dementsprechend auch in der Frauenbildung aktuell. Das heißt, ich bin schon auch privat, Cosma stimmt mir Bellen zu, auch privat in den Themen so ein bisschen involviert, was nicht heißt, dass ich alles richtig mache oder dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber natürlich sind das dadurch auch Themen, ja, die mich einfach bewegen und über die ich nachdenke. Und ich finde, Instagram ist ja gerade deswegen so cool, weil man das dann eben auch mit einfließen lassen kann.
Ja, wobei bei Bookstagram gibt es auch wirklich sehr, sehr viel Content, was jetzt einfach nur Bücher und schöne Buchcover und schöne Buchdekoration betrifft. Gibt es Leute, die sich daran anstoßen, dass du auch so ernste Themen mit reinnimmst?
Ja, auf jeden Fall. Also es schmeckt natürlich nicht jedem, gerade wenn ich über Sachen im Autorinnenleben spreche, die vielleicht kritisch sind oder wenn ich mich zu Sachen positioniere, dann wird das natürlich gerne auch mal als Angriff gegen Persönlichkeiten gesehen, was es natürlich nicht ist, sondern es ist ja auch nur meine Meinung im Endeffekt. Und ja, aber Diskussionen sind immer schwierig, ne? Also egal, um was es geht, also ob das dann irgendwelche Themen im Raum von Sexismus sind oder Feminismus insgesamt oder eben auch Diversity, es ist nicht immer für jeden was. Und es gab auch eine Zeit, wo ich es sehr persönlich genommen habe, dass mir so scharenweise Leute entfolgt sind, weil es ihnen eben zu politisch wurde. Und da auch der Autorinnen-Sonntag, der auch schon viel Mist gebaut hat, möchte ich an dieser Stelle gleich dazu sagen, wird ja durchaus auch immer politischer. Was natürlich auch daran liegt, dass wir merken, dass es über diese Themen nicht gesprochen wird, wie zum Beispiel der Equal Pay Day. Ne, also ich habe noch nie auf Bookstagram gesehen, dass irgendjemand darüber redet, dass Frauen und Männer und auch andere Geschlechtsidentitäten anders bezahlt werden als der heteronormative Mann von nebenan. Und das ist einfach etwas, wo ich mir denke, wir müssen mal hier die Klappe aufmachen.
Ja, vollkommen richtig. Aber hast du dann heute, also weil du das Ganze, wie du schon sagst, 2 Jahre lang machst und dann trotzdem gerade so kritische Punkte hast, wenn du dann so teilweise auch von dir persönliche Themen oder auch einfach Erfahrungen äußerst, hast du dann nicht noch ein bisschen Angst, sag ich mal, das Ganze in der Öffentlichkeit wirklich so breit zu treten?
Jein, würde ich sagen. Also es gibt immer noch Themen, über die ich öffentlich nicht mehr spreche, sagen wir es so. Aber es gibt auch Themen, bei denen weiß ich poste das und morgen ist mein Postfach voller Nazi-E-Mails. Ne? Also das ist halt so. Also oder gerade beim Thema Abtreibung, was ja durchaus auf meinem Kanal auch öfter mal behandelt wird, wo ich ja auch meine eigene Geschichte öfter mal erzähle, da kommt dann halt eine ganze Flut an Pro-Life-Kommentaren. Aber damit rechne ich inzwischen schon. Also ich glaube, mein Umgang damit hat sich einfach geändert. Das ist weniger die Angst. Ich weiß inzwischen, glaube ich, einfach mehr, was für Themen welche Wellen schlagen und welche ich mir selber zumuten kann und welche nicht.
Aber das ist ja fast schon ein bisschen, ja, gefährlich ist der falsche Eindruck, Ausdruck, aber eigentlich ein bisschen schade, dass das zur Gewohnheit wird, dass man das quasi, Anführungszeichen, keine Angst davor haben muss, weil es halt einfach akzeptiert wird, Anführungszeichen. Das ist ja eigentlich auch eine falsche Entwicklung, würde ich behaupten.
Ja, es ist halt so ein Stück weit Selbstschutz, ne? Also du kannst halt nicht verhindern, dass sich jemand 30.000 Fake-Accounts macht. Das kannst du nicht, das ist ein Fakt. So, das heißt, du kannst natürlich immer wieder Online-Anzeigen machen. Das mache ich auch, sobald irgendwas dazwischen ist, was halt gezielt gegen mein Leben geht. Was auch schon vorkam, nicht so oft, zum Glück. Aber du kannst halt nicht den Leuten verbieten, dir zu schreiben, ich finde dich scheiße. Oder ich finde deine Meinung scheiße. Das funktioniert halt nicht. Und ja, das ist doof, aber ich denke mal, hinter den 30 Nachrichten steckt dann eine Person, die angepisst ist. Und dann denke ich mir, okay, der hat wahrscheinlich ein Leben, was sehr viel trauriger ist als meins.
Gute, ich bin nicht der Interviewgast, aber ich möchte trotzdem einen Kommentar dazu sagen. Ich finde, das ist von außen immer super, super leicht zu sagen, ja, man sollte doch keine Angst irgendwie haben, die eigene Meinung so zu vertreten. Aber ich bin zum Beispiel so ein bisschen Leserin einfach auf Twitter und was ich da mitbekomme, wie schmutzig und toxisch Diskussionen sein können. Wie, ich meine, sogar ein Professor Dr. Drosten, ganz kurz mal Corona ausflug, der mit Morddrohungen, also mit wirklichen Morddrohungen konfrontiert wird, nur weil er eine Meinung vertritt, die einem nicht passt. Jetzt nur ein kleines Beispiel von irgendwie 1 Million, die im Netz sich abspielen. Da kann ich das absolut verstehen, dass man sagt, okay, ich muss auch auf mich selbst aufpassen und mich selbst schützen, vor allem, wenn man jetzt noch nicht so prominent ist, dass man da irgendwie, keine Ahnung, Securities oder so bekommt. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, Justine. Richtig krass.
Um das vielleicht nur kurz in die richtige Richtung zu machen, also ich finde es jetzt nicht blöd, dass du das so machst, wie das ist, also dass man da einfach Selbstschutz macht. Ich finde es von der Gesellschaft blöd, dass es das überhaupt gibt und dass man quasi, wie du es gerade gesagt hast, Rahel, ist egal, wer sich äußert, dass dann Morddrohungen auf einmal kommen, ist, finde ich, schon fast zur Normalität geworden, wenn man das in Medien hört oder so. Und das finde ich eigentlich, ist das Falsche von der ganzen Gesellschaft her.
Absolut. Ja.
Aber man muss halt auch, also ich bin halt da Ansicht, und vielleicht bin ich naiv, sehr gut möglich, ich bin halt der Ansicht, das sind Einzelfälle. Ne? Also ich meine jetzt nicht, dass diese Drohungen und Co. passieren, weil das ist leider tatsächlich Alltag in den sozialen Medien. Aber ich glaube wirklich, dass es die Leute, die so laut schreien und die so sehr sich in diesen Hass vergraben, ich glaube, da brauchen wir andere präventive Maßnahmen, die wahrscheinlich eher in den sozialen und psychischen Bereich gehen, um sowas zu verhindern. Aber ich glaube, für sich selbst kann man da wirklich nur sagen, okay, es ist jetzt so. Und sich eben bewusst werden, mit steigender Reichweite wird das auch immer ein Stückchen schwieriger, weil es natürlich immer mehr wird, logischerweise. Da muss man einfach für sich selber irgendwo einen Cut setzen und sagen, okay, es ist jetzt so, aber das berührt mich nicht, weil das ist ein Arschloch. Darf man bei euch Arschloch sagen?
Ja.
Jetzt schon. Nein, richtige Einstellung, definitiv.
Justine, wir haben ja jetzt ein bisschen erfahren, wie es dir so geht, auch mit den Dingen, die du so thematisierst. Du bist aber auch ja Buchbloggerin und liest sehr viel und sprichst sehr viel über Bücher. Wir haben in einer Sendung mal darüber diskutiert, was das perfekte Buch so ist. Und wir würden einfach, weil du ja Buchbloggerin bist und dich eben mit Büchern sehr gut auskennst, von dir erfahren, was das perfekte Buch in deinen Augen ist.
Da muss ich natürlich genreabhängig drüber reden, aber für mich sind zum Beispiel aus dem Romance-Bereich die perfekten Bücher die von Kira Mohn. Kira Mohn hat einen sehr schönen Schreibstil, der sehr bildlich ist, aber der trotzdem nicht so übertrieben blumig ist, dass man ihn schlecht lesen kann, sondern man fliegt wirklich so durch die Seiten. Und sie schafft es mit ganz kleinen Details in den Charakteren Menschen zu erschaffen, die dir wirklich unter die Haut gehen und Geschichten, die dich so emotional einbinden, dass du dieses Buch nicht weglegen kannst, bis du die letzte Seite gelesen hast. Und das macht für mich gerade bei so einem Romance-Buch auch dieser Spagat, das schafft sie auch unfassbar gut. Ich bin ein totales Fangirl, man merkt es. Sie schafft es unfassbar gut, diesen Spagat zwischen eigentlich bist du in einem totalen Wohlfühl-Setting, wie zum Beispiel ihre Kanada-Reihe. Und gleichzeitig reißt sie dich in Abgründe, wo du dir denkst, wie soll mein Herz das überleben? Also es ist wirklich episch. Fantasy-Bereich fällt mir da zum Beispiel auch sofort Jennifer Benkow ein. Die es schafft, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, Alter, wie sollen die Protagonisten aus dieser Scheiße jemals wieder rauskommen? Du bist die ganze Zeit am Grübeln, wie soll das gehen? Und die dich dadurch auch immer wieder überraschen kann. Dadurch, dass du einfach die ganze Zeit mit drin hängst und dir denkst, oh Gott, nein, nicht noch das auch noch, oh Gott, wie soll das hier ausgehen? Und das sind für mich auch Fantasy-Bücher, die ich einfach großartig finde. Und ich könnte noch ganz viele andere Beispiele nennen, aber ich glaube, das Wichtigste ist für mich wirklich, dass ich mitfiebern kann, egal um was es geht.
Okay, ich würde jetzt ganz gern zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem von jetzt irgendwie verbinden. Mhm. Inwieweit ist es dir wichtig, dass so Themen, die du als Bloggerin auch ansprichst, die du im Autorinnen-Sonntag thematisierst, auch in den Büchern, die du liest, zu finden sind? Oder machst du da einen Cut und sagst, nee, das eine hat mit dem anderen jetzt nichts zu tun?
Ja, es ist schon beides. Also ich glaube, du kannst es nicht komplett trennen, aber du kannst es auch nicht komplett verweben. Also ich muss nicht jedes Mal eine Romance zum Beispiel lesen, die sich nur um feministische Themen dreht. Ich brauche auch manchmal einfach eine Ladung Glitzer, Zucker und Kitsch, um mich gut zu fühlen. Und ich lese ja zum Beispiel auch Horror, also wirklich einen Hardcore-Horror. Und jeder, der schon mal einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, es ist sexistische Kackscheiße, die da passiert. Und trotzdem brauche ich das manchmal, um mein Gehirn zu entlasten, so seltsam das jetzt auch klingt. Das heißt nicht, dass ich die Problematiken darin nicht sehen kann, aber Unterhaltung hat natürlich auch einen gewissen Spielraum. Nicht immer. Ich rede jetzt nicht davon, dass die ganze Zeit nur Sexismus und Rassismus reproduziert werden darf. Das meine ich damit nicht. Aber ich kann auch mal unkritisch einfach was zum Wohlfühlen lesen. Und das mache ich auch gerne.
Wie siehst du es im Fantasy-Bereich? Also da ist ja gut, also das ist jetzt, man kann es nicht pauschalisieren, aber ich sag mal vielleicht so dieses Sexistische, dieses wenig Diverse, ist in Fantasy schon auch anzutreffen. Also
ja, das hast du sehr schön formuliert.
Also reflektierst du da auch darüber?
Ja, na klar. Also ich finde es immer ganz schwierig, gerade im High-Fantasy-Bereich, ne?
Richtig.
Weil sich da so gerne rausgeredet wird. Ne? So, ja, wir sind halt im Mittelalter, da gab es noch keine Menschen mit anderen Hautfarben. Ja, ist klar. Das finde ich schon schwierig. Ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass AutorInnen, die vielleicht nicht ganz so gut im Thema stecken, um es ganz vorsichtig zu sagen, Angst haben. Also, dass die Angst vor, oh Gott, ich kann jetzt keinen Charakter schreiben, der vielleicht ein bisschen diverser ist, weil dann kriege ich nämlich von den alten Männern auf der einen Seite eins auf den Sack und von der anderen Seite, die sagt, ah, du hast es aber ganz schlecht umgesetzt. Mhm. Also, ich verstehe auch diesen Mittelweg. Das heißt aber nicht, dass ich die Problematik nicht sehe und nicht auch immer sage, komm, versuch's wenigstens und hol dir ein Sensitivity Reading, damit das irgendwie mal endlich zur Normalität wird, wie es in unserer normalen Welt ja auch ist.
Ja.
Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, da müssen halt alle von allen Seiten, also sei es jetzt auch die Menschen, die dann die Autoren betreuen, wie jetzt zum Beispiel Lektoren, also Lektoren oder Lektorinnen, aber auch die LeserInnen müssen da ein bisschen, ich will nicht sagen lockerer werden, aber das Ganze auch wollen. Und dadurch wird der Markt sich ja auch so entwickeln, dass entsprechend solche Bücher besser ankommen und auch mehr gefordert sind und andere Bücher eben auch eher dann mal weggelegt werden, weil es eben nicht die Diversität zum Beispiel hat. Das wäre zumindest ein Wunschziel, würde ich mal behaupten.
Ja, absolut. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren sich im Buchmarkt wirklich viel tut. Also das schwappt natürlich auch gerade aus dem US-amerikanischen Markt zu uns rüber, aber es ist ja nicht mehr so, dass man wirklich nur noch Weißbrotgeschichten von Weißbroten für Weißbrote hat. Zum Glück. Und ich denke, das ist jetzt auch so eine Übergangsphase, durch die wir irgendwie alle durch müssen und wo wir gemeinsam schauen müssen, wo wollen wir eigentlich hin? Nämlich, dass wir alle gleich sind und auch gleich repräsentiert werden. Und das sagt sich als weiße Frau immer total leicht, ist aber in der Umsetzung echt schwierig.
Aber einfach weitermachen, weiter versuchen. Ich finde, wie du schon sagst, die letzten Jahre haben schon eine Besserung gezeigt. Und wenn wir jetzt einfach immer so weitermachen mit dieser Aktualität und das immer wieder erwähnen, dann sollte das hoffentlich auch einfach mehr in den Köpfen drin sein. Ich glaube, auch die neue Generation, die einfach mit uns hier heranwächst, ist da auch schon viel aufgeklärter, als es die schönen alten heißen Männer sind.
Exakt. Also ich finde auch, man sieht so viele ganz kleine Schritte. Aber diese ganz kleinen Schritte, die führen ja zu unserem großen Endziel. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz positiv. Was nicht heißt, dass es nicht immer noch Arschlöcher gibt, die das Ganze auch so ein bisschen für sich ausnutzen.
Richtig, na, leider Gottes.
Aber ich finde es gut, dass du so optimistisch bist. Weil es wäre auch blöd, wenn man die ganze Zeit nur rumjammert und oh, alles kacke. Ne? Sondern ja, es wird irgendwann und wir tun alle da unseren Beitrag dazu leisten. Und wir können es aber auch mal genießen, wenn jetzt ein Buch einfach nur mega klischeehaft ist.
Klischees sind ja auch nicht zwingend was Schlechtes.
Genau. Ja.
Es kommt ja auch immer auf das Klischee an. Ich bin gerne die Autorin, die ganze Zeit Kaffee trinkt und abends Wein.
Das war aber jetzt ein super Stichwort für die nächste Überleitung. Und zwar haben wir jetzt schon total viel von dir gehört, aber wir haben eigentlich das Wichtigste noch gar nicht erwähnt, so richtig in den Vordergrund gestellt, weshalb du eigentlich auch hier bist. Und zwar soll das Ganze ja ein Autoreninterview sein. Und dementsprechend wollen wir erstmal wissen, wie lange schreibst du denn schon? Und was war denn so der Auslöser für dich, dass du angefangen hast zu schreiben?
Ich schreibe eigentlich schon immer. Das hat tatsächlich angefangen, als ich Schreiben gelernt habe, habe ich schon angefangen, mir irgendwelche total weirden Sailor Moon Kurzgeschichten auszudenken, die ich dann versucht habe aufzuschreiben, was natürlich eine völlige Katastrophe war. Und das zog sich tatsächlich so durch. Und mit 16 wusste ich dann eigentlich schon, dass ich jetzt gerne Autorin werden möchte. Und wie das aber so ist, sagt einem natürlich jeder, das funktioniert sowieso nicht. Du kannst keine Stephen King werden und. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, ich schreibe nur für mich. Und ja, und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich es mal versucht habe, mich bei Verlagen und Co. zu bewerben, was kolossal gescheitert ist. Und irgendwann hat es dann doch geklappt, wie man sieht.
Okay, also du hast erzählt, dass dein Umfeld nicht so positiv reagiert hat, erst einmal. Mhm. Hat sich das dann geändert mit deinen Erfolgen?
Ja, also zumindest im Freundeskreis hat sich das nachher sehr aufgespalten. Also den einen ist es einfach egal. Das ist für die wie so ein Hobby, wie Skateboardfahren, nur halt mit Worten. Und die anderen pushen mich total. Und ich habe inzwischen auch einen Freundeskreis, der da sehr viel Rücksicht drauf nimmt. Hört man eigentlich die ganze Zeit meinen Hund bellen?
Ein bisschen, aber das passt.
Okay, gut. Cosma unterstützt mich hier tatkräftig. jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, verdammt.
Du hast geredet über Freunde, die dich unterstützen.
Genau, also ich habe wundervolle Freundinnen, die mich unterstützen. Und jetzt natürlich durch Social Media habe ich natürlich auch viele Autorenfreundinnen gefunden, wo man sich natürlich auch supportet, ne? Ist ja klar.
Jetzt machst du ja das ist alles komplett zusammen. Also du liest, du schreibst, du bloggst, du bist auf Instagram. Und für mich stellt sich immer die Frage, weil ich selbst auch einen Vollzeitjob habe und nebenher noch das Lektorat mache, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Gar nicht. Das sieht nur so aus.
Sehr gut. Kenn ich.
Applaus. Ja.
Also ich bin tatsächlich, eigentlich bin ich ein totaler Chaosmensch, aber ich bin immer sehr organisiert in meinem Chaos. Das heißt, ich mache zum Beispiel, also wenn wir jetzt bei Instagram sind, ich habe einmal im Monat ungefähr treffe ich mich mit einer Freundin, dann machen wir Fotos, das sind meine Fotos für den Monat. So, und dann geht das so weiter. Also ich gucke immer, dass ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinde und bin aber von morgens um 8 bis abends um 8 auch die ganze Zeit dabei, irgendwas zu machen. Also ich bin schon ein Workaholic und ich glaube, wenn man kein Workaholic ist, wird es auch manchmal schwer, alles gleichzeitig zu bedienen, was nicht heißt, dass es gut ist, ein Workaholic zu sein, weil man sich auch einfach kaputt macht. Und das muss man an dieser Stelle auch einfach mal ganz klar so sagen. Also es ist nicht gesund, wie ich das alles mache und was ich alles mache und in welcher Intensität ich das mache.
Aber willst du da dann auch was ändern dann?
Es ist ja momentan ein bisschen schwierig, weil ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe, dass das mit dem Schreiben so gut funktioniert. Mhm. Oder dass es sowas wie den Autorensonntag gibt. Das sind ja eher so Sachen, wo ich reingeschlittert bin, um es ganz vorsichtig zu sagen. Und ich studiere ja noch nebenher. Das heißt, während meines Studiums, um es mal ganz hart zu sagen, habe ich keine Wahl. Da muss ich jetzt einfach durch. Wenn ich das alles machen will und irgendwie das Endziel im Kopf habe, muss ich irgendwie gucken, dass ich das packe. Und wenn ich es nicht mehr packe, muss ich mir was überlegen. Aber aktuell schaffe ich es noch und ich hoffe einfach, die letzten anderthalb Jahre halte ich noch durch.
Aber hast du dann in dem ganzen Plan zumindest irgendwo geplante Pausen oder bist du eigentlich 24, also entsprechend von 8 Uhr bis 8 Uhr, aber dafür 7 Tage die Woche am Rumtüfteln.
Ich könnte jetzt lügen und sagen, man muss auf sich aufpassen und man braucht Pausen und blub, blub, blub. Aber die Wahrheit ist, aktuell habe ich keine. Also wenn okay. ich frei habe, dann schreibe ich. Und dann schreibe ich auch den ganzen Tag, weil ich irgendwie meine Deadlines halten muss. Und wenn ich nicht frei habe, dann arbeite ich eben und setze mich am Nachmittag, wenn ich zu Hause bin, dann trotzdem hin und schreibe. Also es, gesunder Lebensstil sieht anders aus, gerade in den Anfängen.
Du hast aber, glaube ich, in dem Post selber mal gesagt, dass du an sich keine Routinen hast, oder?
Nee, ist auch sehr schwer machbar, gerade mit so einer alten Hunde-Omi, die dann anfängt, obwohl gar nicht ihre Zeit ist, zu meckern, dass sie jetzt gerne raus möchte. Nee, also richtige Routinen habe ich nicht. Also das funktioniert auch nicht. Ich habe unterschiedliche Uni-Zeiten, ich habe unterschiedliche Arbeitszeiten und dann schreibe ich immer dann, wenn irgendwie Zeit ist.
Okay, aber du bist sehr diszipliniert, das muss man auch mal sagen.
Ja.
Es fühlt sich für mich nicht so an, weil ich auch gerne einfach mal dann eine halbe Stunde sitze und in die Luft starre. Also es sieht von außen immer aus, als wäre das total durchgetaktet, super organisiert und sowieso total easy, aber es ist es nicht. Ne? Und irgendwann hat man halt auch mal so einen kleinen Breakpoint, wo man mal 2 Tage gar nicht aus dem Bett kommt.
Das kenne okay. ich aber, also zumindest ist das weniger mit dem aus dem Bett kommen, aber viel mehr von den Kommentaren von den Bekannten und Freunden, die dann sagen, ja, wie machst du das denn alles, ist ja total toll und so, weil halt, wie gesagt, Vollzeitjob, Lektorat, Podcast, Instagram und so weiter, aber es fühlt sich auch für mich nicht so an. Also auch ich habe genauso, bin ich jetzt sehr beruhigt, dass es bei dir auch so ist, dass du einfach mal da sitzt und nichts tust.
Ja, aber man fühlt sich dann auch total schlecht, ne? Also zu mir, so geht es mir zumindest. Dann sitze ich mal einen Abend nur rum oder denke, okay, komm, heute einfach mal trashige Horrorfilme gucken und nichts tun und Eis essen. Und dann am nächsten Tag rächt sich das aber, weil du dann halt die dreifache Arbeit liegen gelassen hast, da dann irgendwie nachholen musst und dann fühle ich mich schlecht und dann komme ich in eine Spirale und habe ich schon erwähnt, dass es nicht gesund ist und dass keiner nachmachen sollte.
Aber ich glaube, diese Pausen, also wenn es auch vielleicht ungewollte Pausen sind, brauchst du auch einfach, um die Kreativität wieder irgendwo anzustoßen. Weil ich meine, das alles, was du machst, kommt ja auch nicht einfach aus dem Nichts. Es muss ja auch irgendwo erschaffen werden. Ist ja nichts, dass du jetzt das Holz von rechts nimmst und ein bisschen über Schleife machst und fertig. Also auch wenn das natürlich jetzt auch ein bisschen zu schön dargestellt ist.
Nee, das stimmt schon. Also es ist auch wichtig, sich die Pausen zu gönnen. Aber ich glaube, gerade wenn man so in diesem Tunnel drin ist, den man ja relativ oft hat in unserer Leistungsgesellschaft, dann sieht man das auch nicht so und will sich das vielleicht auch nicht so gönnen, weil man sich denkt, ja, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann kriege ich vielleicht Chance X, Y oder Z nicht.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall...
Ja, sorry. Ja.
Nee, alles gut. Sag, ich habe eh vergessen, was ich sagen wollte.
Okay, perfekt. Weil du gerade gesagt hast, man kriegt Chance X, Y nicht. Wie gehst du mit Rückschlägen um, beziehungsweise hast du überhaupt Rückschläge? Du hast vorhin erzählt, dass am Anfang mit Verlagssuche bla bla bla, lief mal ein bisschen kacke, aber mittlerweile scheint es ja bei dir mega zu laufen. Gibt es überhaupt noch Rückschläge? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Das ist die Gefahr bei Social Media. Es sieht von außen aus, als würde einfach alles funktionieren. Und
das schaut so geil aus.
Das schaut so gut aus, es ist es aber nicht. Also, ich habe, glaube ich, eine Schublade randvoll mit Skripten, die keiner will, um es mal so richtig hart zu sagen. Ich habe auch zum Beispiel die Agenturfindung hat über ein Jahr gedauert und das auch nur über ein Jahr, weil ich vor 2 Jahren ja beschlossen habe, okay, jetzt lege ich nochmal richtig los und davor hatte ich aber 10 Jahre, wo nichts passiert ist, wo ich nichts geschafft habe, wo ich nicht in eine Agentur gekommen bin, wo ich keine Wettbewerbe gewonnen habe, wo ich keinen Verlag gefunden habe, wo ich ein einziges Manuskript beendet habe und einfach nichts funktioniert hat. Und das sind einfach Dinge, die von außen so nicht unbedingt ersichtlich sind, auch wenn ich sehr gerne über meine Fehlschritte und Fehlkalkulationen berichte, wird das einfach nicht so oft gesehen. Und diese ganzen Sachen, die jetzt funktionieren, zeigen noch immer nicht die Hälfte der anderen Sachen, die nicht funktionieren. Denn man muss sich ja auch vorstellen, für jeden Vertrag, den ich unterschreibe, haben 30 andere Verlage, jetzt hochgegriffen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, abgesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in meinen Lieblingsverlag laufen könnte und sagen könnte, hey, ich schreibe euch alles, ist mir egal was, nehmt mich bitte hier, ich habe Follower, ich habe Erfahrung, ich kann ein bisschen schreiben, nehmt mich, funktioniert nicht. Und Ende. Also es sieht besser aus, als es ist. Und ich habe immer noch viele, viele Fehlschläge und auch viele Ablehnungen, die auch sehr schmerzen können. Aber ich versuche es immer so zu sehen, dass diese ganzen Fehltritte nötig sind, um das Nächste zu erreichen. Weil man möchte jetzt, also ich auch mit 30 möchte ich jetzt nicht am Ende meiner Entwicklung sein. Wäre ja furchtbar langweilig, wenn ich jetzt schon das Beste hätte, was ich erreichen kann. mache ich dann mit den anderen 30 Jahren in meinem Leben? Das ist ja furchtbar.
Ja. Definitiv. Also vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, das auch immer öfter mal zu zeigen. Aber kommen wir wieder zurück zum Autorinnen-Dasein. So eine Frage, die sich immer wieder stellt, die so ein bisschen damit zusammenhängt, warum du angefangen hast zu schreiben. Und zwar, hast du auch ein Ziel, was du als Autorin erreichen willst mit deinen Büchern, also quasi für die LeserInnen, die es erreicht?
Also es kommt ein bisschen aufs Buch an, tatsächlich. Also ich schreibe ja unterschiedliche Geschichten und habe bei jeder Geschichte eine unterschiedliche Intention, warum ich die schreibe. Bei Strip des Haar zum Beispiel war das ganz easy peasy. Ich hatte keinen Bock mehr auf Corona, auf die Welt ist scheiße. Ich wollte bitte eine rosa Glitzerwelt, in der alles super und tüffig ist. Und bei anderen Skripten sind es dann auch mal ernstere Themen, wo ich einfach meinen Beitrag zur Aufklärung leisten will, klingt immer so hochtrabend, aber im Endeffekt ist es ja das. Leute vielleicht mal an Themen heranführen, die sie in ihrer Wohlfühlzone nicht haben. Also es hängt vom Buch ab, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Also, ja.
Okay, du hast gerade selber die Überleitung gemacht, wir reden jetzt endlich über Strip It's Hard. Ich habe das Buch ja gelesen und ich habe es auch rezensiert und ich fand es ganz toll und deswegen ist es ja für mich gerade so einfach geil, mit dir reden zu können, mit der Autorin dieses Buches.
Ich bin so froh, dass du es nicht gehasst hast. Ich habe schon gedacht, oh Gott, bitte, bitte lass es sie nicht hassen. Ich möchte keinen Rant hören, oh Gott.
Ja, ich hab am Anfang auch gedacht, hoffentlich muss ich es nicht hassen, weil ich habe dich auf Instagram kennengelernt und fand dich sehr sympathisch. Und es wäre mir sehr schwer gefallen, zu sagen, dass mir das Buch nicht gefällt. Aber Gott sei Dank ist es so nicht gekommen. Du hast gesagt, dass das so ein bisschen aus Corona her kam, aber dann hast du das Buch ja super schnell geschrieben, oder? Also wann hast du dann damit jetzt konkret angefangen? Wie lange hast du für die einzelnen Schreibprozesse gebraucht?
Ja, beides. Also ich habe es während des ersten Lockdowns zu Ende geschrieben. Nee. Da war ich mittendrin im Schreiben, genau. Jetzt muss ich erstmal kurz zurückrechnen. Und den Vertrag habe ich im Moment, ich muss tatsächlich nachgucken, im Februar war das, meine ich, gepostet.
Februar 2020 dann.
Genau. Und eigentlich habe ich angefangen, es zu schreiben, weil ich frustriert war, weil ganz viele meiner Skripte abgelehnt wurden, die sehr heftige Themen haben. Mhm. Und dann war ich betrunken mit einer Freundin und habe gesagt, was soll ich denn schreiben? Und dann hat sie gesagt, immer einen Stripper. Und habe ich gesagt, okay. Und habe die Leseprobe im Hartbrand geschrieben und abgeschickt. So kann es laufen. Und dann kam die Zusage und dann war ich im Lockdown und habe zwischenzeitlich ein sehr heftiges Thema geschrieben und brauchte dann eine Fluchtwelt. Und dann innerhalb von, ich glaube, 3 Monate hat das Skript gebraucht. Also auch relativ kurz für mich. Aber ich bearbeite dann immer noch 3 Monate. Also eigentlich ein halbes Jahr. Aber der reine Schreibprozess ungefähr 3 Monate.
Ja, das ist ja wahnsinnig schnell. Krass, okay. Und weil du gerade gesagt hast, du hast dich geflüchtet. Du hast dich dann, also die Geschichte spielt ja in Chicago. War das auch so ein bisschen so eine Flucht? Warst du da schon mal selber?
Ja, ich war da schon mal selber tatsächlich und habe mich unsterblich in diese Stadt verliebt und wollte dann da wieder hin, aber ohne die Corona-Leugner vor Ort.
Gute Entscheidung.
Gibt es da wohl so viele oder was?
Ich glaube, die ganze USA ist voll. Ist ja eh ja, ganz okay. Schwierig, gerade politisch alles.
Okay. Ja, also ich finde, das merkt man, also man merkt an dem Buch, dass das so eine ganz, ich will jetzt nicht sagen von der Autorin, man muss ja immer so ein bisschen Erzählerin und Autorin auseinanderhalten, aber man merkt halt so so viele Details und so viel, ja auch wirklich Liebe zu der Stadt, die auch jetzt durch die Protagonistin und durch die anderen Figuren irgendwie transportiert wird, also man merkt, da ist schon eine Leidenschaft dafür da, ja. Aber es erklärt's. Ja.
Ja.
Aber jetzt heißt es ja, dass die ganze Idee mehr oder weniger, vielleicht ganz kurz auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte nicht nachmachen, also nicht betrinken, nur um die Geschichtsidee zu bekommen.
Nein, nein. Das war auch ein Zufall. Und es wäre nicht so viel Gin dafür nötig gewesen, ich schwör's.
Aber genau deshalb hast du dir dann eigentlich überhaupt Gedanken drüber gemacht so richtig? Zum Beispiel, ob dass du das Genre so gewählt hast oder auch die Stadt jetzt, war das dann quasi dann Absicht oder ist es einfach, Anführungszeichen, ich will es nicht Rausch sagen, aber dazu geflogen.
Jein. Also diese Grundidee mit sie lernten einen Stripper kennen, war quasi die Schnapsidee. Und alles drumherum war dann schon ein bisschen geplanter. Aber ich wusste auch immer, dass ich unbedingt was in Chicago schreiben will. Und ich wollte eben mal die andere Seite von Chicago zeigen. Also nicht das, was wir aus diversen etwas trashigen Serien kennen, wo eher die negative und die etwas ärmere Seite von Chicago gezeigt wird, sondern ich wollte halt auch gerne in meiner rosa Glitzerwelt mit Geld prassen, weil ich das im realen Leben nicht kann. Um ganz plakativ zu sagen. Ich bin eine arme kleine Studentin und hatte einfach Bock mal reich zu spielen.
Aber Brooke ist ja arm, ne? Also was heißt arm? Oh Gott, sorry. Ja, also sie ist normal. Genau, sie ist normal, ja. Warum ist sie dann normal und ihre Freundin so reich? Damit man sich besser mit ihr identifizieren kann,
vielleicht? Sagen, damit man sich besser in sie hineinversetzen kann. Und ich gedacht habe, es ist vielleicht auch ein bisschen schön, wenn man mal eine Protagonistin hat, die nicht von den Typen, in denen sie sich verliebt, gerettet wird, sondern von ihren besten Freunden.
Ja, super innovativ, also wirklich.
Ja, kam nicht bei allen gut an, aber ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich das geschrieben habe und dementsprechend kam ich auch mit den negativen Stimmen da ganz gut klar.
Wie hat eigentlich der Verlag reagiert auf, dein Ansatz, der vielleicht ein bisschen anders ist? Oder die Agentur? Sorry, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Wer quasi jetzt gut,
das was gemacht hat? Das war tatsächlich noch ohne Agentur, der Vertrag mit Piper Digital. Und ich habe, muss ich wirklich sagen, nicht damit gerechnet, aber die waren unfassbar lieb. Die haben mir komplett freie Hand gelassen. Die waren super hilfsbereit. Und natürlich im Lektorat, ne, hat man immer Kritik. Ich meine, dafür ist es da. Aber grundsätzlich haben die mir da nicht groß reingeredet. Wir mussten bei den Seitenzahlen tatsächlich ein bisschen gucken, weil ich auch nicht wollte, dass das Buch zu teuer für die LeserInnen wird. Mhm. Aber sonst kann ich mich da wirklich nicht beschweren. Also wirklich gar nicht.
Aber das finde ich gerade super spannend, weil du unsere erste Autorin, wenn ich jetzt nicht komplett ins Fettnäpfchen trete, bist, die im Verlag veröffentlicht und du es gerade das Lektorat erwähnt hast. Heißt das aber, dass an der Grundidee trotzdem ein bisschen was gemerkelt wurde oder hast du dich da komplett wirklich durchsetzen können?
Nee, da habe ich mich komplett durchsetzen können. Das Einzige, wo wir waren uns beim Ende nicht ganz einig. Ich bin ein Fan von sehr kuriosen Enden, um es vorsichtig zu sagen. Auch immer, also auch in meinen Fantasy-Büchern. Aber das weiß man. Also ich glaube, das ist so ein Ding. Also entweder man mag das halt oder man mag es halt nicht. Und im Endeffekt ist ja ein Lektorat auch nichts anderes. Also das ist ein Mensch, der Ahnung von der Szene hat, der da mit dir diskutiert. Und am Ende gewinnst halt du oder die andere Person. Und ich habe gewonnen.
Wir haben jetzt ja schon einiges erfahren, auch das Strip ist hart und ich hoffe, es ist okay für dich, dass ein bisschen hin und her springt immer, ne, zwischen Verlag und Buchhandlung und so weiter, aber ich finde, es macht irgendwie total Spaß. Was fandest du an dem Schreibprozess, wenn wir jetzt wieder zurück zum Schreibprozess kommen, für dich am schwierigsten?
Ich habe immer, also nicht nur bei Strip is Hard, sondern ich habe immer so ein Mitteltief, also wenn ich so auf der Hälfte der Gesamtwörter bin, dann habe ich immer das Gefühl, mein Plot kommt nicht voran und ich komme nicht voran und da habe ich immer so ein Down, also so der Mittelteil war ein bisschen schwierig. Und insgesamt fand ich es teilweise schwer, Brooke und ich sind uns nicht so ähnlich, wie man das denken könnte. Und ich fand Brooke teilweise schwierig zu schreiben. Das trifft es vielleicht eher. Also,
ah, das ist interessant.
Weil Brooke ist ja, schüchtern ist sie nicht, sie ist schon selbstbewusst, aber sie ist ja doch auch eher die zurückhaltendere und die etwas stillere. Und das bin ich zwischen meiner Girls Gang so gar nicht. Da bin ich mehr so die Carmen. Und deswegen war das für mich total schwierig, mich da immer so hineinzuversetzen. Ja.
Aber das ist dir gut gelungen, ja. Was gibt es noch für Unterschiede? Weil eigentlich, ich hatte mir jetzt noch die Frage notiert, wie viel Justine steckt in Brooke, also anscheinend nicht so viel.
Wir mögen beide gerne Schacks und können nicht auf hohen Schuhen laufen.
Das reicht doch als Gemeinsamkeit.
Definitiv. Und ja, wir mögen beide unseren Hintern.
Stimmt, sie mag ihren Hintern, ja.
Aber das war es tatsächlich schon fast. Also ich bin auch nie so jemand gewesen, der so dieses krasse, ich muss auf eine Elite-Uni gehen und ich muss elitär sein und ich muss mich da auch irgendwie in gewisser Weise meinen Freundinnen so ein bisschen anpassen. Also so war ich halt nie. Ich war immer mehr so der Eigenbrötler, der ganz gut damit klarkommt, dass er immer der Künstler ist, der pleite ist. Und sich seine Drinks von den Freundinnen bezahlen lässt. Und Brooke ist eben so gar nicht so. Und auch mit Nate, also ich glaube, mit mir so Nate gegenüberstehen, ich wäre ganz anders als Brooke.
Ja, echt? Erzähl mal. Du würdest ihn voll anmachen dann.
Ja, ich würde ihn anmachen, auf jeden Fall, ja.
Geil. Und magst du Geschichte oder eher nicht?
Ich mag Geschichte. aber ich bin nicht so nerdig. Ich kann mir auch keine Jahreszahlen merken.
Wie kamst du darauf, dass sie so ein Geschichtsnerd ist?
Das hat sich einfach so entwickelt. Ich habe gedacht, okay, was ist das komplette Klischee-Kontrast-Ding zwischen einem gut aussehenden Glitzer-Stripper und einem Mädchen, das vielleicht irgendwie noch eine andere Definition hat, als ich bin das unschuldige Mädchen. Und dann kam ich irgendwie darauf, dass es witzig wäre, Anekdoten einfließen zu lassen über Chicago, über ihr Geschichtswissen. Und dann war das so.
Ja, so hat man auch was gelernt als Leser, ja.
Bildungsauftrag erfüllt.
Aber du hast vorhin gesagt, dass du Klischees magst. Also ich finde, in dem Buch gab es jetzt aber nicht so viele Klischees, oder? Also Nate ist ja als Stripper ist ja auch nicht so das Klischee, wie das sich dann so verhält.
Nee, das stimmt. Aber doch, es gab schon. Ich hatte tatsächlich für eine Leserunde sogar ein Klischee-Bingo fertig gemacht, weil natürlich auch einige Sachen komplett überspitzt dargestellt wurden, weil es ja ist mein erstes humorvolles Buch tatsächlich. Also sonst gehe ich nicht so in die Vollen, was das angeht und bin nicht ganz so satirisch. Aber ja, doch, da gab es schon einiges. Also allein dieses ganze Glitzer-Ding, dann die Art, wie Nate beschrieben ist, ist ja auch okay. Das komplette Klischee.
Aber er ist halt kein Klischee trotzdem, ne? Auch wenn er so beschrieben wird, ja.
Genau. Und ja, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man am Anfang denkt, ach hier, die unschuldige kleine Maus trifft auf den Sexgott schlechthin. Dass es dann am Ende nicht so ist, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen geplant.
Aber ja, okay, Tom ist vielleicht noch ein Klischee, oder?
Tom ist das volle Klischee auf jeden Fall. Okay. Da habe ich mal so die komplette böse Essenz aller Ex-Freunde zusammengenommen. Mir gedacht, das habt ihr jetzt davon, ihr Schweine. Nein, aber ja, natürlich, der ist natürlich auch viel zu überspitzt und also die würde ich natürlich in einem nicht satirischen Buch nicht unbedingt so machen, aber er ist natürlich der ultimativ Böse, ist ja klar. Braucht man ja irgendwie auch mal.
Voll.
Jetzt hast du uns eigentlich schon wieder die nächste Frage vorweggenommen. Also du machst unsere Überleitung, du machst die Fragen einfach, ohne dass wir stellen. Also prinzipiell können wir ja eigentlich auch einfach aufhören.
Nein,
nein, das ist ja sehr, sehr schön. Was hast du gesagt, dass du diese sehr witzige Art und ironische Art ja eigentlich jetzt eher bei diesem Buch benutzt hast? Das heißt, bei den Fantasy-Büchern ist das eher nicht so.
Na, es ist unterschwelliger. Es gehört natürlich auch so ein bisschen zu mir, dieses erstmal ein bisschen überspitzte und auch natürlich der Humor. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Devilish Beauty jetzt nicht witzig ist. Ich glaube, da schmeißt man sich bei einigen Stellen auch weg, hoffe ich zumindest. Aber also ich habe es noch nicht so krass durchgezogen und so übertrieben, sage ich mal. Also auf die
Spitze. Dann vielleicht andersrum gefragt. Wenn wir jetzt, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber Rahl hatte ja in der Rezensionsfolge sehr viele schöne Zitate dabei. Und wenn mir das gefällt, wären dann die Fantasy-Bücher wahrscheinlich vom Schreibstil her ähnlich, sag ich mal. Das ist
ja, das schon. Okay. Also mein Schreibstil ändert sich ja nicht, nur vielleicht die Gag-Rate sinkt ein bisschen. Mhm. Ein bisschen mehr Story und ein bisschen weniger Lachanfall.
Ja, also ich fand den Schreibstil wirklich grandios. Das ist ja einer der großen Stärken des Buches für mich persönlich, weil ich finde es halt lustig. Und ich fand es wirklich toll. Also gerne so weiterbehalten, ja.
Dankeschön.
Ja, vor allem auch irgendwie, keine Ahnung, ich war ein großer Carmen-Fan.
Ja.
Was ist so dein Lieblingscharakter?
Auch Carmen, ja.
Ja, ich hab's mir gedacht, die ist ja auch mega cool einfach.
Sie ist großartig, ja, ich liebe sie auch sehr.
Ja, und wen magst du am wenigsten?
Tom.
Sehr gut.
Und obwohl Nates Vater ist jetzt nicht so weit von ihm weg.
Ja, sag mal was, ich fand ja diese Elternbeziehungen ganz interessant in dem Buch. Gab es irgendwas, was dir wichtig war, irgendwie zu transportieren oder keine Ahnung, weil, also ich weiß nicht, ob ich da zu viel hineininterpretiert habe, aber ich fand das Thema mit den Erwartungen total spannend, also auch wie gehst du mit dem Druck von deinen Eltern beispielsweise um, kamen dir auch solche Gedanken in den Kopf oder ist das jetzt einfach nur meine Interpretation?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also ich habe tatsächlich nach deiner Rezension so ein bisschen überlegt und habe gemerkt, dass es im aktuellen Skript tatsächlich auch ein Thema ist. Und habe gemerkt, okay, offenbar beschäftigt mich das unterbewusst viel mehr, als ich wahrhaben wollte. Und ich glaube, das ist so dieses Insgesamte. Also die Eltern sind ja auch immer nur so ein Sinnbild für den ganzen gesellschaftlichen Druck, dem wir ja auch aufgelegt sind, ne? Gerade mit diesem Leistungsding und mit was machst du aus deinem Leben und wo willst du hin und du musst auch den geraden Weg gehen und bitte nicht zehnmal abbiegen und ich denke, dass das schon stark mit reinspielt und ich wollte einfach mal einen New Adult Roman schreiben, in dem die Eltern nicht nur so einmal kurz erwähnt wurden und die Geldgeber sind und dann weg.
Ja, es ist halt auch eigentlich total unrealistisch, weil Eltern dich immer beeinflussen.
Ja, na klar. Und die sind ja auch irgendwo Teil deines Lebens. Und das ist ganz spannend, dass in den meisten, oder nicht in allen, ne? Also das will ich jetzt nicht pauschalisieren, aber in sehr vielen NA-Romanen, die ich lese, haben die halt so gar keine Rolle. Also ganz selten, dass du sie mal wirklich kennenlernst. So. Mhm. Das weiß ich nicht. Wollte ich mal anders machen. Kam auch nicht unbedingt immer gut an, aber mir hat es Spaß gemacht.
Das ist doch die Hauptsache. Um den Bogen jetzt noch mal ein bisschen zu dem ersten Teil des Interviews ein bisschen zu spannen. Hast du denn eine oder mehrere Botschaften, Anführungszeichen, Messages oder große Themengebiete, die du in dem Buch transportieren wolltest?
Fliegt nach Chicago, ist echt schön da.
Ja, ich wollte danach auch dahin fliegen. Message ist angekommen.
Und ansonsten war, glaube ich, unterbewusst meine Hauptintention, dass Romans Bücher sich nicht unbedingt, genau, danke Cosma, sich nicht unbedingt immer um Liebe zwischen zwei Menschen in einer romantischen Beziehung drehen müssen, sondern dass Liebe eben auch in Freundschaften ganz groß ist. Und dass das vielleicht sogar ein kleines bisschen wichtiger ist als die romantische Liebe.
Oh, das hast du aber schön gesagt.
Finde ich gut.
Wie war es denn für dich, als du die Geschichte abgeschlossen hast und fertig geschrieben hast? Wie hast du dich gefühlt? Und dann noch, wie hast du dich gefühlt, als du es veröffentlicht hast?
Als ich es beendet habe, also wenn ich ein Buch beende, habe ich das immer, dann bin ich erstmal so, oh mein Gott, es ist getan, geil, lass uns Party machen. Und dann kommt ganz schnell der, oh Gott, das ist ein ganz furchtbarer Moment. Dann habe ich jemanden angerufen, habe gesagt, du musst dieses Buch lesen und mir sagen, ob das so scheiße ist, wie ich denke. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und ja, das waren so die Gefühle nach dem Beenden. Und beim Veröffentlichen hatte ich einfach nur Panik.
Panik?
Ja, weil ich wusste, dass... Danke, Cosma.
Cosma hat auch Panik.
Cosma hat auch Panik. Weil ich wusste, dass New Adult einfach sehr schwierig ist. Die LeserInnen sind sehr... Eigen ist das falsche Wort, aber die LeserInnen wissen sehr gut, was sie wollen und was nicht. Und ich wusste, dass es sehr viele böse Rezensionen geben wird, weil ich einige Dinge anders gemacht habe und auch bewusst anders gemacht habe. Und mir war klar, dass es nicht jedem gefallen wird. Und dazu noch die Schippe mit dem Humor, der garantiert nicht für jeden was ist. was auch total okay ist. Also ich bin da niemandem böse, aber ich hatte einfach Panik. Da kam die erste Ein-Sterne-Rezension und dann war einmal heulen und dann ging wieder.
Auch eine super wichtige Message. Einfach, man kann es nicht allen recht machen. Das wird niemals funktionieren. Es wird immer Menschen geben, die das Buch nicht mögen, weil sie halt gerade einen schlechten Tag haben oder was auch immer.
Ja, oder weil sie einfach den Humor nicht verstehen oder das, was du sagen willst, einfach komplett an den Menschen vorbeigeht, was ja auch okay ist.
Genau. Ne?
Aber genau. Du hast ja viel mehr positive Rezensionen als negative bekommen, oder?
Ich habe aber sehr, sehr, sehr laut negative Rezensionen bekommen, wo wir wieder beim Thema sind. Aber es ist auch okay. Und ich finde es auch total in Ordnung zu sagen, ich habe von dir was anderes erwartet. Also einige haben halt gedacht, ich schreibe da jetzt ein total feministisches Buch. Und das war weder meine Intention, noch möchte ich nur sowas schreiben. Ich möchte halt manchmal meine rosa Kitschwelt.
Ja, voll. Also komm. Ich finde es klasse und das ist das Wichtigste, dass ich es gut finde.
Das schreibe ich aufs nächste Buch da drauf.
Nicht Mann.
So, wir sind so gut wie am Ende angekommen. Aber es gibt natürlich noch eine Kategorie, die wir jedes Mal machen, wenn wir ein kleines Interview führen. Und zwar die Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Das heißt, Rahel und ich werden dir jetzt immer abwechselnd zwei Begriffe hinschmeißen und du musst dich für einen entscheiden. Und darfst auch gerne natürlich begründen, warum das eine mehr als das andere.
Okay.
Ist, glaube ich, selbstverständlich. Dementsprechend fange ich einfach an mit dem ersten. Und zwar Buch oder Hörbuch?
Kommt auf die Tagesform an, aber meistens Buch.
Print oder E-Book?
Print.
Action oder Schnulze?
Action-Schnulze.
Hard- oder Softcover?
Oh, das ist schwer. Soft.
Drachen oder Einhörner?
Einhörner.
Passt zur rosa Glitzerwelt. Stimmt. Ja. Schwerter oder Pistolen?
Oh, Schwerter.
Jetzt auch eine fiese Frage für dich vor allem. Instagram oder Blog?
Instagram.
Doch nicht so fies.
War das mit dem Schwert dann fieser?
Sommer oder Winter?
Sommer.
Harry Potter oder Game of Thrones?
Game of Thrones.
Hast du Harry Potter gelesen?
Ich habe es gelesen. Ich finde beides schwierig, tatsächlich. Ich mochte Harry Potter früher total gerne, fand aber die Filme doof. Ich weiß, jetzt werden ganz viele böse werden. Und ja, und nach der ganzen J.K. Rowling-Sache bin ich auch einfach müde. Harry Potter müde.
Okay.
Mhm. Aber Game of Thrones ist halt auch nicht, also... Hättest du jetzt Buffy gesagt, ne, wäre die Entscheidung da. Aber ja.
Okay. Alles gut. Serien oder Bücher?
Bücher.
Aber du guckst auch Serien, ne?
Ich gucke auch Serien, ja. Aber Bücher.
Ja, klar.
Ja, ich glaube, Rahel wird sich da anders entscheiden, wenn sie die Frage gestellt bekommt. Bin ich der Meinung.
Echt?
Ja, du bist ein richtiger Serien-Junkie. Hätte ich jetzt behauptet.
Ja, aber man kann auch beides sagen.
Beides, ja. Ich lese auch.
Ja, aber es geht ja darum, dass ich für eins entscheiden muss.
Hm. Nein.
Okay. Wir machen super. Ja die Regeln, also daher. Ja. Sind wir ja schon am Ende angelangt. Jetzt haben wir aber auch super viel gehört, wo du überall zu finden bist. Magst du uns, liebe Justine, das Ganze nochmal zusammenfassen? Wo kann man dich finden?
Aktuell auf Instagram unter Justine_TheReadingMermaid und auf Twitter unter JustinePust.
Okay, und jetzt kommt noch eine allerletzte Frage. Und zwar, geht die Geschichte mit Brooke, Nate und ihren Freundinnen weiter?
Also, ich darf noch nicht so viel sagen, aber da kommt demnächst eine Ankündigung.
Oh, okay. Ich bin schon super aufgeregt. beziehungsweise vielleicht bei der Veröffentlichung dieser Folge wissen wir vielleicht dann schon weiter.
Ich würde sagen, vielleicht wissen wir ja schon ein bisschen mehr.
Ja.
Aber natürlich alles, noch ist alles offen. Also wir wissen es natürlich nicht, ob eventuell was mit Juliet passiert.
Oh, okay. Die Spannung bleibt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mit dabei warst. Es war super schön. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, folgt gerne der Justine auf Instagram oder postet auch selber mal was beim Autorinnen-Sonntag, wenn ihr schreibt. Ich finde es super spannend, allein die Beiträge auch von den anderen einfach zu lesen. Da hast du wirklich was ganz, ganz Tolles gemacht. Aber du hast eben nicht nur deine Instagram-Präsenz, du hast auch deine Bücher. Und wir drücken dir natürlich die Daumen und wünschen dir ganz viel Erfolg auch für deine kommenden Manuskripte und Romane. Liebe Justine, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke.
Tschüss.
Tschüss. Aui.